Woche 1 der neuen, der New Generation of Falcons Player. Willkommen zu einem richtig schönen Tag. Kevin hat es vorhin schon mal durchklingen lassen. In Düsseldorf ist richtig gutes Wetter. In Wolfsburg ist richtig gutes Wetter. Ich komme direkt vom Rasenmähen, wozu mich meine Frau verdonnert hatte. Wir fragen gleich nochmal, wie es in Essen beim Wetter steht.
Strahlend.
Aber vorab möchte ich noch einmal, sorry Chris, gleich. Vorab möchte ich noch einmal sagen, vielen Dank für diese unheimlich coole Beteiligung bei unserer Draft Night. Wir hatten richtig Feuer in den Kommentaren, richtig tolle Mitmachquote. Es hat unendlich viel Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, die mit live dabei waren. Und ich habe gehört oder ich habe mir sagen lassen, ich habe eine Nachricht gekriegt auf Twitter von einem guten Bekannten von den Steelers, die haben gesagt, die sind einmal live von ihrem Livestream auf unseren rübergegangen, um unsere Reaktion nochmal zu sehen von unserem zweiten Pick in der ersten Runde. Ja. Und wurden nicht enttäuscht, hat er gesagt. Sie wurden nicht enttäuscht von unserer Reaktion. Aber dazu kommen wir gleich noch mehr. That being said, ich glaube, das war der häufigste Satz, den ich bei der Draft Night die drei Tage gehört habe. That being said, es geht hier weiter und jetzt bin ich euch schuldig, danach zu fragen, in Essen, wie ist das Wetter, Chris?
Mittlerweile strahlend. Es ist ja tatsächlich nur ein paar Kilometer von Düsseldorf entfernt, aber es gibt da so eine ganz fiese Wettergrenze im Norden von Düsseldorf. Also wenn man da quasi rüberkommt, kann das Wetter komplett anders sein.
Das ist wunderbar. Dann schön, dass es das schöne Wetter aus dem Norden Düsseldorfs rausgeschafft hat. Kevin, wie hast du bisher den sonnigen, wunderschönen Tag verbracht und warum bist du arbeiten gegangen und dann einkaufen mit deiner Freundin?
Ja, genau. Also quasi hast du es mir aus dem Mund genommen. Ich war arbeiten im Büro. Das heißt, ich habe gefühlt nichts von der Sonne heute mitbekommen. Aber dann beim Einkaufen umso mehr genossen. Wunderschön aktuell. Ich freue mich richtig auf die restlichen Wochen und restlichen Tage der Woche und auf den 1. Mai, wo wir alle frei haben. Oh, richtig geil.
Oh, sag nicht alle.
Ja, das stimmt. Sorry für die Leute, die in der Pflege arbeiten. Das tut mir wirklich sehr leid.
Pflegegastronomie.
Da gibt es so einiges. Ja.
Krankenhaus. Ja, stimmt schon. Es gibt schon genug. Feuerwehr, Polizei. Also wir sind da mittendrin. Herz geht raus an euch, die das System am Laufen halten, während alle anderen einfach faul sind.
Stimmt.
Ja, es ist einfach so, ey, das System würde so zusammenbrechen wie der Strom in Spanien sonst. Wir haben auch schon ordentlich was im Kommentatorenbereich und vorneweg möchte ich gleich sagen, Horst Resch ist nur Zweiter gewesen heute. Aber er wird es bestimmt überleben, nachdem er die letzten Wochen sich ja gar nicht gemeldet hat, dieser Versager. Ludwig war nämlich der Erste, Rise Up aus Ulm. Horst Resch, wie versprochen, Rise Up, was für a Draft. Defense, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Stevie ist mit dabei. Ich glaube, war auch ganz rege mit dabei bei unserem Livestream in der Donnerstag auf Freitagnacht. Rise Up aus Stralsund, No Fly Zone in ATL. Jack 85, Nahmt und Rise Up. Battle 69, Servus. Und Matthias Hein ist auch mit dabei. Rise Up aus Großwallstadt. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und die anderen, die noch mit dabei sind, wie ich sehe, die sich aber hier nicht im Chat bisher reingetraut haben. Traut euch ruhig. Wir beißen nicht, nur auf Anfrage. Jungs, wollen wir erst mit dem etwas unbequemeren Thema anfangen oder wollen wir erstmal über den Draft sprechen?
Machen wir es kurz unangenehm und dann...
Kurz unangenehm, ne? Die 50-Option von Jack London wurde nicht gezogen.
Das ist auch unangenehm.
Ja. Und ist damit der einzige Top-10-Spieler aus 2022, bei dem das noch nicht geschehen ist, außer dem Tackle von den Saints. Da haben sie sich ja gegen entschieden. Ich glaube, ich bin da ganz entspannt. Chris hatte mich vor dem Stream schon gefragt, wie ich das sehe. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die einfach schon an einem richtigen Vertrag einfach arbeiten. Und jetzt ist es leider schade, dass Kevin nicht dabei ist, sondern sich immer nur noch den Bauch pinseln lässt in Thailand. Und weil ich weiß nämlich nicht, was die Fifth-Year-Option gerade wert ist bei Wide Receivern und war jetzt auch zu faul, danach zu suchen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man gleich einen ordentlichen Vertrag macht, wo man das Cap wahrscheinlich ein bisschen nach hinten schiebt oder so. Mal gucken. Und ansonsten hätten die Falcons noch Zeit, bis zum 1. Mai diese zu ziehen. Wie seht ihr das?
Naja, es sind nur noch 2 Tage. Also, fast 2 Tage. Ja, ich denke, das wird irgendwann jetzt direkt hinter dem Draft an Position 25 in der Dringlichkeitsliste gestanden haben. Und das passiert, da müssen wir uns keine Gedanken machen, aber es dauert halt ein bisschen, bis alles erledigt ist. Aber bis zum 1. sollten sie es noch schaffen.
Ich finde die Theorie mit dem neuen Vertrag gar nicht so doof. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt schon was Tieferes versuchen zu verhandeln, einfach weil vermutlich der Cap wieder höher geht, Wide Receiver werden wieder mehr verdienen und so wirklich blöd ist es nicht, einen Vertrag aufzusetzen, wo der Receiver ein bisschen weniger Geld jetzt bekommt als in Zukunft dann. Und wer weiß, wie viel nächstes Jahr irgendein Star-Receiver wieder haben möchte und dann musst du ja London quasi mitziehen lassen, weil das ist kein schlechter und ich bin mir sicher, er oder sein Agent zumindest will dann auch die Zahlen sehen, die in seinem Vertrag stehen sollen. Deswegen, warum nicht jetzt schon?
Die Vergangenheit hat gezeigt, signe deine Stars so früh wie möglich, ne? Weil die Verträge werden immer teurer. Ich denke, das mit Drake London ist reine Formsache. Das Front Office weiß, was es an Drake London hat und ich mache mir da gar keinen großen Kopf. Auch wenn Stevie schon schreibt, wir haben ja jetzt Nick Nash, na, zu dem kommen wir auf jeden Fall noch. Und David Wallender fragt, Servus und Rise Up zusammen, wird Drakes Deal die 30 pro Jahr knacken? Gut möglich.
Das ist immer schwierig, das ist so ein bisschen wie Wellenreiten. Man reitet immer, versucht immer auf der letzten Welle noch runterzukommen bis zum Strand. Kann halt passieren, dass dann die neue Gehaltsstruktur bei dem nächsten Wide Receiver schon wieder die Top-Marke angreift und du dann quasi von der Welle erschlagen wirst.
Richtig. Deswegen, also reine Formsache in meinen Augen. Und es wird wahrscheinlich für 2,5 Tage der teuerste Wide Receiver-Vertrag der NFL sein. Bis er wieder vom nächsten pulverisiert wird, gehe ich mal von aus. Heißt, ja. Jetzt kommen wir zum wirklich etwas unangenehmeren Thema und
super unangenehm.
Super unangenehm und ich fand jemand, irgendein unbekannter Twitter-User aus der USA, hat passenderweise geschrieben in meinen Augen, why can we be not normal?
Stimmt, fast voll.
Diese Franchise kann es einfach nicht und es ist etwas passiert mit Jax Ulbrich, das ist der Sohn von Jeff Ulbrich, unserem Defensive Coordinator, unserem alten neuen Defensive Coordinator. Ich weiß nicht, soll ich erklären? Möchte jemand von euch erklären? Ist da jemand tief drin im Thema?
Bin gar nicht tief drin. Ich habe das Video tatsächlich kurz einmal angerissen, nicht mal gesehen. Ich habe es nur gelesen.
Ich habe es auch nicht gesehen.
Ich habe so eine kleine Hemmschwelle zu Cringe und Fremdscham. Ich konnte es mir nicht anschauen. Ich wäre versunken, glaube ich.
Ja, kurz zusammengefasst, ich weiß nicht, ob wir es groß thematisieren müssen dann noch, aber es ist eine Falcons News, deswegen packen wir es hier mit rein. In der Draft Night zu Runde 2 lag wohl von Jeff Ulbrich das iPad zu Hause, ungesichert. Man konnte wohl darauf zugreifen, ohne Code und ohne alles. Und da war die komplette Kontaktliste drinne von Jeff Ulbrich, wo unter anderem auch Shedeur Sanders mit drinne war in den Kontakten. Und Jax Ulbrich hat sich gedacht, ich glaube mit einem Kumpel zusammen, ich glaube, die saßen zu zweit in dem Video. Ja. Ist doch jetzt ganz lustig, den aus der ersten Runde gefallenen Shedeur Sanders mal anzurufen und zu sagen, yo Bro, ich bin GM von Franchise X, ich weiß nicht mehr, für wen die sich ausgegeben haben.
Saints.
Keine Ahnung. Saints sogar.
Naja, das war der hat sich als Saints... Oh.
Saints.
Mike Loomis oder so, wie der GM heißt.
Ja, bin hier Mike Loomis und wir sind jetzt gleich dran hier mit Pick X und wir würden dich nehmen. Herzlich willkommen, du bist ein Saint. Wer auch immer sich darüber freuen soll, aber die haben gedacht, das ist ganz lustig und Shedeur Sanders ist dafür wohl auch reingefallen. Es gab dann nachher eine Entschuldigung, eine öffentliche, auch via Instagram hat sich dann Jax Ulbricht nochmal gemeldet. Dann hat sich den Text jemand geschnappt, den Jax Ulbricht da verfasst hat auf Twitter oder Instagram und hat ihn durch einen Generator laufen lassen, um zu prüfen, ob das ein AI-Text ist. Und siehe da, ist mit 100% Übereinstimmung ein AI-erstellter Text. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ist super unglücklich, ist eine ganz blöde Sache. Das Interessante dabei ist, diese Idee hatte er wohl nicht exklusiv, Jax Ulbricht, weil an diesem Draft-Wochenende mehrere Fake-Anrufe von verschiedenen Personen an Spieler gelangt ist. Was ich unglaublich finde, wie auf einmal alle diese Prank, in Anführungszeichen, Prank-Anrufe auf einmal Anrufe machen. Tyler Warren war zum Beispiel noch mit dabei. Und ich glaube, einer hat sogar, ach, hier schreibt sogar Stevie, Isaiah Bond angerufen, der undrafted Free Agent geworden ist und hat sich als Terry Fontenot ausgegeben, hat gesagt, ey, Isaiah Bond, du bist ein Falcon. Das war auch mit dabei. Und ja, der Name war auch falsch geschrieben. Vettel schreibt es, bei der Entschuldigung hat jemand Shadur Sanders Namen dann auch noch falsch geschrieben. Boah, es ist also alles da falsch gelaufen, was es ist.
Und zwei Dinge dazu, dass er, ja, das erste, bei der Vorliebe der Amerikaner zu klagen, würde ich mir als Hersteller von iPads schon mal Gedanken machen.
Ich glaube, Apple ist Millionen big klagen, enough.
Vielleicht mangels Sicherheitshinweisen wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sind. Und zweitens, wenn ich mir dann so diese Geschichte bildlich vorstelle, kommen mir immer wieder die beiden Jungs von Two and a Half Men und die beiden Kinder in den Sinn. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, ich weiß nicht. Kevin, willst du auch noch irgendwie deine 5 Cent dazu lassen? Hast du eine Meinung?
Ja, tatsächlich. Also ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe da bei The Athletic dann den Artikel zugelesen. Die haben das ganz, ganz cool dann zusammengefasst. Und was ich nicht wusste, vielleicht wusstet ihr das auch nicht, aber er spielt selbst, das ist Jax Ulbricht, der Sohn, auch bietet Football sich an. Als Running Back in der NCAA Division 3, also er wird wahrscheinlich nicht in die NFL kommen, aber was ich aber spannend finde, wenn er in der Situation wäre, selbst mal gedraftet zu werden, wäre sowas doch auch nicht, dass jemand ihn anruft und ihn veräppelt, oder?
Gegenteil. Er muss ja damit rechnen, dass sowas rauskommt, und wenn er irgendwann mal zur Debatte steht, gedraftet zu werden, wir wissen alle, was mit Character Issues passiert während des Draft-Prozesses, siehe Shadur Sanders. Ich meine, er schießt sich ja damit doppelt selber ins Bein.
Also man kann ja, man ist jung, man macht irgendwie Späße und Fehler. Er ist jetzt, glaube ich, mit 21 dann auch offiziell volljährig in den Staaten. Wie man da wirklich auf die Idee kommt, dann auch noch den größten Draft-Prospekt von der Reichweite da irgendwie zu pranken, erschließt sich mir nicht einfach. Also es, ich finde es echt schade, auch blöd für unseren DC, der das dann irgendwie ein bisschen ausbaden muss. Bestimmt hatte der auch am Ende Panik, dass alles auf ihn noch fällt. Wobei die NFL direkt gesagt hat und die Falcons, glaube ich, auch selbst, dass die mit Jeff Ulbricht nichts machen werden. Aber von jeder Seite einfach nur ätzend. Also keine Ahnung.
Einfach dämlich.
Ja, wirklich.
So war. Anscheinend haben die Falcons wohl keine Strafe zu erwarten. So. Es ist wohl no NFL Investigation aktuell dazu eingeladen. Ja. Stevie schreibt es richtigerweise. Noch dümmer ist es dann, es zu filmen und hochzuladen. Ja, gut.
Ja.
Ich möchte nicht auf diese Generation oder so schieben, aber heutzutage passiert das so häufig, dass Leute dumme Dinge machen und sich dabei auch noch selber filmen und es auch selber hochladen. Also es ist, ich weiß nicht, irgendwie ist das aktuell so ein kleiner Virus, der rumgeht durch die Welt. Ja. Durch alle Bildungsschichten. Ist einfach so. Ne? Egal, ob du... Mir fällt jetzt nichts Besseres ein, weil es heute wieder aktuell ist oder gestern aktuell war, ob dich auf Sylt bei irgendeiner blöden Aktion filmst oder eben jetzt in Amerika bei so einer Aktion. Es scheint durch alle Bildungsschichten durchzugehen. Es ist...
Ja.
Egal. Ich würde sagen, lass uns über was Schöneres reden. Wir haben eine der schönsten Zeiten, finde ich irgendwie, hinter uns gehabt, jetzt am Wochenende mit dem Draft-Weekend von Donnerstagnacht oder Freitagmorgen bis in den frühen Sonntag hinein. gingen die Picks, wurden einen um die Ohren gehauen. War wie immer cool, obwohl ich sagen muss, dass ich dann den Tag 3 nur noch im Live-Ticker mir angeschaut hatte und was auch vollkommen reicht, weil manche Picks werden einfach gar nicht mehr erwähnt, einfach.
Ja, ja.
Das ist auch immer so wild. Gibt es außerhalb der Falcons irgendwas, was euch wütend gemacht hat, traurig gemacht hat, zum Lachen gebracht hat, was erwähnenswert ist in euren Augen? Ich fand es ja die Draft-Strategie der Browns interessant, mit zwei Quarterbacks, unter anderem Jackson Dart und, Dylan Gabriel und dann eben Shedeur Sanders in Runde 5. Das fand ich schon super interessant. Musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Die sind jetzt, glaube ich, mit 5 Quarterbacks gerade unterwegs.
Ja.
Ja, Flacco, Watson, Gabriel, Sanders und
Pickett. Wer war der 5? Pickett, oder? Nee, Pickett.
Ja, Pickett, ja. Ich hab gedacht, wie machen die das? Müssen die dann jetzt einen Animateur von der AIDA einfliegen, der dann die Jungs alle bespaßt im Poolbecken? Wahrscheinlich kriegen die so Hauben auf, wie beim Synchronschwimmen der Frauen. Keine Ahnung.
Ich bin gespannt. Also, könnt mir vorstellen, einer von den beiden Neuen, Gabriel und Shedeur Sanders, wird in Trainingscamps irgendwann gecuttet, wenn es zum 53-Roster kommt. Und Kenny Pickett, könnte ich mir vorstellen, könnte auch den Hut ziehen. Dass man die sichere Variante geht mit Joe Flacco und dann irgendeinen eben dieser Prospects dahinter starten lässt. CVE bietet für Hard Knocks bei den Browns. Ja, ich glaube, das könnte wirklich, also Preseason Hard Knocks bei den Browns könnte wirklich interessant AF werden.
Die haben jetzt auch für Hard Knocks, glaube ich, die Regeln angepasst, oder? Jetzt können wieder Teams auch, die vor kurzem erst dort waren, wieder gefilmt werden.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, mittlerweile musst du diese Regeln auch so aufweichen, weil ja die meisten Teams gar keinen Bock mehr haben.
Ja, also, ja.
Die wollen ja gar nicht mehr, dass irgendwelche Kamerateams dabei sind. Ich erinnere mich noch an die allererste Staffel von All or Nothing. Die war noch so in Anführungszeichen tiefgehend und wirklich mit vielen Hintergründen. Und es wurde auch immer flacher mit jeder Staffel, bis es einfach nur noch ein poliertes Produkt war, was dann auch die Produzenten gemerkt haben und die Sendung ja irgendwann abgesetzt wurde.
So umgangssprachlich, so ein bisschen wie Germany's Next Topmodel. Flache Brüste und ständig heult einer.
Es heult ja keiner mehr. So tiefgehend ist es ja nicht mehr. Das ist ja das Problem. Es ist ja so ein bisschen wie diese neue Netflix-Serie Quarterback, Running Back und so. Das ist ja auch, das ist ja pure Promo. Hast du dann gesehen, als Mariota gecuttet wurde, da kam nichts mehr, also überhaupt nichts Hintergründiges und so. Es ist schade. Also da sind die Kamerateams und kriegen schon mal Einblick und lassen sich vorschreiben von den Franchises. Ja, das darfst du senden, das nicht. Mir fehlt echt so das Investigative, aber es wird in jeder Sportart immer weniger und immer flacher und immer aufpolierter. Da nimmt sich der Football leider nichts. Gut, Jungs, wenn ihr nichts mehr habt, sonst zum Draft, was ihr noch erwähnen möchtet, ich glaube,
doch, vielleicht mal gerne ein Blick zu unserem Erzrivalen-Nachbarn. Da fand ich den Pick des Quarterbacks sehr, sehr interessant in Runde 2 namens Tyler Show.
Schock ausgesprochen.
Habe ich nicht ganz verstanden. Also klar, Dart und die Nummer 1 Cam Ward waren halt auch schon weg, aber dass man dann Sanders nicht nimmt.
Ja. Es war sowieso wild, wie tief Sanders dann letztendlich gefallen ist. Also alle Experten und Analysten haben sich ja tierisch aufgeregt und manche haben es sogar richtig persönlich genommen, so nach dem Motto, ja, nur weil sein Vater so ist, kannst du das Talent nicht ignorieren und allem drum und dran und
tatsächlich muss er ja wohl bei den Interviews so ein bisschen negativ aufgefallen sein.
Heute habe ich gelesen, dass wohl jemand erwähnt hat, ein anonymer GM, dass er wohl jegliche Schuld von jeder Interception aus seiner Karriere von sich gewendet hat.
Aha.
Ja, schön.
Das ist spannend.
Also, wenn es wirklich so sein sollte, man muss ja mal aufpassen mit diesen anonymen Sachen, die so kommen. Dann ist das ist natürlich auch ein Fingerzeig. Ne? Wenn alle anderen schuld sind und man selber nie. Das ist Aber gerade als Quarterback, wo die NFL ja diesen Leader haben möchte, den Vorangeher, der die Schuld sogar auf sich nimmt, wenn er nicht schuld ist, ne, so in etwa.
Yeah. Ja, bemerkenswert, wenn wir gerade in unserer Division unterwegs sind, ist mittlerweile der Wide Receiver Room bei den Panthers, der ist nämlich plötzlich von fast nicht vorhanden auf knacke voll gegangen mit dem, mit der Verpflichtung noch von Hunter Renfrow dann am Ende und ich vergesse immer den Namen aus der ersten Runde. Wen haben sie gedraftet?
Terrier McMillan.
Oh,
McMillan. Interessantes Bild, als er neben Bryce Young stand, wo sie ja, fast gleich groß waren. Tja, und jemand drunter geschrieben hat, also irgendjemand hat bei seiner Größenangabe gemogelt. Das war schon echt, ja, Hunter Renfrow hat seit einem Jahr kein Football gespielt. Adam Thielen ist wie alt? 53 mittlerweile. Keine Ahnung. muss man mal schauen.
Aber drei halt ein paar Catches immer noch. Also ich muss sagen, da haben sie zumindest deutlich zugelegt.
Er macht sein Ding halt, ne?
Das ist, also da wird Young wenig schlecht. Ausreden haben.
Ja. Obwohl ich den Panthers Draft insgesamt gut fand, muss ich sagen. Ja. Die Saints fand ich bis Runde 3 erbärmlich schwach. Ab 4 haben sie es ganz ordentlich gemacht. Aber der Gewinner von allen ist, sind die Chargers. Bleibe ich auch bei. Die haben sich als undrafted Free Agent Uiagalelei geholt und damit haben sie abgerissen. Die haben gewonnen.
Er ist den echt Bucks undrafted.
Draft. Wir werden gefragt nach dem Bucks Draft, wie wir den fanden. Ich war ja bei denen zu Gast, kurzzeitig. Die erste Runde mit Ebukia, naja, weiß ich nicht, aber wenn Godwin länger ausfallen sollte, das sind so ziemlich deckungsgleiche Spieler vom Profil, dann wird es Sinn haben und ab Runde 2 fand ich es richtig stark. Wen hatten sie da? Benjamin Morrison unter anderem und
Jacob irgendwas.
Parrish, Jacob Parrish hatten sie noch mit drin und naja, undrafted Free Agent Desmond Watson. Ne?
Oh, ja. Das ist echt ärgerlich.
Ja, der und Vita Vea als in der Defensive Line Goal Line. Kannst du nicht durchlaufen.
Schwer zu bewegen.
Ja. Und Uman Mielen. Ja, Stevie E schreibt es. Morrison und Parrish stark bei den Panthers, Skorton und Uman Mielen stark. Das finde ich auch. Skorton kann ich nicht so richtig beurteilen. Habe ich nicht gescoutet. Hatte ich irgendwie keine Zeit mehr für bei den ganzen Edge-Prospects, die wir durchgegangen sind. Aber Bucks definitiv stabil. Also, ja, unsere Division bis auf die Saints in den ersten Runden allgemein eigentlich ein guten Draft hingelegt, wie ich finde. Und damit kommen wir dann auch zum Thema, weil wir gehören ja auch zu unserer Division dazu. Mhm. Und wenn ich schon sage, allgemein ziemlich stark, dann muss man sagen, wenn man alles, was mit Trades, wie man sie auch sieht, ob positiv oder negativ, da gibt es mehrere Fronten, 50-50 aufgeteilt, würde ich schon fast sagen, und rein die Picks sieht, dann würde ich sagen, einer der besten Drafts oder wenn nicht gar der beste Draft unter Terry Fontenot, den wir bisher erleben durften. Was ist eure ersten Gedanken dazu?
Tja, also da muss ich den Zuhörern erstmal vorschicken, als wir so ein bisschen die Vorbesprechung hatten und auch als wir die 5 Edger unserer Wahl vor dem Draft ausgewählt haben, fiel eigentlich immer der Name Jalen Walker, den wir nicht haben wollten. Einfach aus dem Grunde, weil er halt ein Hybrid ist, und Inside-Linebacker, Outside-Linebacker und nur ein bisschen Pass-Rush dabei. Und das war uns als Mischung einfach zu gefährlich für
immer unseren
Value als Edge-Rusher. Und dementsprechend waren wir natürlich nicht begeistert. So ehrlich sollte man sein. Wir waren nicht begeistert von der von unserem ersten Draft-Pick in der Runde 1. Und ich sag mal so, es hat sich mit der Zeit gewandelt ein wenig.
Man muss das mit Kontext betrachten.
Ja.
Hätten wir nur Jalen Walker als Edge genommen, wäre ich sehr unzufrieden gewesen, weil er einfach nicht das pure Edge-Prospect ist und wir hätten damit keine Verbesserung. Nein, lass mich zurückspringen. Keine Verbesserung ist falsch. Wir hätten natürlich, er ist ja vom reinen Talentlevel, ist er das dritte oder viertbeste Prospect in meinen Augen, was es in diesem Draft gab
genau.
oder immer noch gibt. Aber er alleine als Edge hätte die Line nicht signifikant verbessert, sagen wir so. Dadurch, dass wir dann nochmal hoch sind und einen anderen zum Spieler, kommen wir auch gerne dann noch in seiner Evaluation, sieht das deutlich besser aus und macht ein runderes Bild. Breiter ja. aufgestellt.
Ich hätte jetzt auch den Turn da hingelegt, aber die Deep Point hast du mir jetzt leider weggenommen.
Sorry.
Chris. Aber es ist okay. Nein.
Aber sag's doch nochmal in deinen Worten. Sag's doch nochmal in deinen Worten.
Nein, im Prinzip hast du es ja schon gesagt, es war uns einfach zu gefährlich, diese wichtige Position quasi nur halb ausgefüllt zu sehen von Jalen Walker. Mhm. Und das hat sich dann halt signifikant geändert mit dem Traden von Pierce.
James Pierce.
Von Pierce, genau. Einfach, weil A war es der Edger, den ich unbedingt wollte, zusammen mit Dave. Einfach, weil ich so die Attitüde auf dem Feld einfach geil fand. Natürlich niemand, wirklich niemand in diesem Draft ist völlig ohne Makel. Auch James Pierce Jr. hat ein oder zwei Schwächen. Sei zum Beispiel dieses Finishing, was Dominik gerne anspricht. Es ist halt auch so ein bisschen die Kreativität, die manchmal fehlt, weil er ist ein geradeaus Pass-Rusher sozusagen. Der hat einen unheimlichen Antritt. Die ersten Schritte sind halt gnadenlos schnell und aber zusammen ergeben sie halt dieses abgerundete Bild, dass du wirklich als Gegner vor Probleme gestellt wirst, weil du zwei verschiedene Versionen von schon hast, gegenüber die dir das Leben zur Hölle machen können. Und das Problem für mich lag halt im Preis, den ich immer noch als sehr schmerzlich empfinde, einfach weil du einen kompletten First-Round-Draft nächste Saison in die Tonne kloppen kannst für uns. Ob es das Ganze wert war, wird sich erst in Zukunft zeigen.
Bevor ich Kevin gleich nochmal frage, wie er so allgemein unserem Draft fand. Es gibt ja so ein Cheat Value, wonach du gucken kannst, wie viel ein Draft-Pick wert ist. Da haben wir auch tatsächlich ein bisschen überbezahlt, muss man sagen. Mhm. Also nach dieser Chart. Ich glaube, wir haben irgendwie 1200 Punkte weggegeben und 700 irgendwas zurückerhalten. So grob. Aber da gibt es verschiedene Chart-Values, Bruce Feldman und wie sie nicht alle heißen. Und wir haben wohl meistens verloren. Kevin, wie fandest du allgemein unseren Draft?
Ja, ich glaube, die Leute, die die Reaktion von uns gesehen haben, haben es halt auch gesehen, dass ich am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen skeptischer geguckt habe. So über die Nacht oder über die Nächte hinweg, so wo sich die Picks dann zusammengewürfelt haben, bin ich immer zufriedener geworden. Ich habe es wirklich, ich lieb's, dass unser Front Office dann nur Draft Defense Picks genommen hat, bis auf die letzte Runde. Mit den Picks, die wir hatten, es waren ja auch schließlich nur 5. Da sind noch Spieler dabei, die ich auch wirklich mag. Also Jalen Walker, der hat dieses Potenzial, der galt vor und jetzt auch nach dem Draft immer noch als Top-5-Pick. Halt nur mit dem Problem, weil man nicht weiß ganz genau, ob unser Staff ihn auch wirklich vernünftig einsetzen wird, entwickeln wird. James Pierce war letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt, wenn man jetzt ein Jahr zurückspult, war er Top-1-Edger. Also er war sogar vor Carter.
Top allgemein.
Er hat auch diese Saison auch oder die vergangene Saison auch wieder eigentlich komplett die Saison wiederholt von den Stats. Also er war eigentlich auch echt stark. Nur halt diese Charakterprobleme, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal ein bisschen zu, wie es dann doch zustande kam, dass wir uns gegen geholt haben. Und auch die restlichen Picks, die sind halt völlig solide, genau an den Stellen, die wir brauchen. Ich war am Anfang ein bisschen traurig, dass wir nichts für unsere D-Line selbst gemacht haben. Ja. Aber dann ist mir eingefallen, ja klar, wir haben ja eigentlich auch noch Dorlos und unseren Rook. Die haben letztes Jahr nicht so viel gespielt. Ich erwarte, dass die diesmal mehr spielen werden. Da hast du dann echt viel Frischfleisch. Ob da was jetzt am Ende draus wird, steht sowieso in den Sternen. Aber ich schaue zuversichtlich. Also ich hätte es nicht gedacht, dass ich am Ende so zufrieden sein werde, wie ich es jetzt tatsächlich bin.
Ja, ich wurde auch von Runde zu Runde glücklicher, muss ich sagen, weil ich gerade finde, dass wir Late Round richtig Value noch rausgeholt haben ab Tag 2. Das war schon echt Spitzenklasse zu beobachten. Ansonsten möchte ich sagen, fangen wir mal an mit dem ersten. By the way, sowohl James Pierce Jr. als auch Jalen Walker, beide in North Carolina ansässig. mal davon ab. Rollen wir das Pferd mal von vorne auf und dann Jalen Walker, Chris hat es schon ein bisschen angesprochen, eigentlich Off-Ball-Linebacker, Inside-Linebacker, es ist nicht so ganz klar, was er wirklich spielt. Er hat eine ziemlich starke Pass-Rush-Win-Rate gehabt, Kurt Cobain hat es auch hier nochmal geschrieben, war sehr effizient als Pass-Rusher, weil er aber auch nur in bestimmten, das muss man natürlich in den Kontext setzen, nur in ganz bestimmten Downs als Pass-Rusher fungiert hat. Das lässt ja so eine Statistik natürlich immer toll aussehen und effizienter. Die Bedenken von Kevin, die er auch geäußert hat, sind schon richtig. Unser Staff ist jetzt gefordert, eben diese mit Kreativität ihn da einzubinden ins Scheme, beziehungsweise richtig einzubinden. Mit 6-1 wirst du gegen die meisten Tackles one-on-one sonst vielleicht es deutlich schwerer haben. Er war mit 6,5 Sacks Teamleader in Sacks in seinem Team. Ketzer würden sagen, er kennt sich damit aus, mit wenigen Sacks pro Saison Teamleader zu sein. ich meine, die Latte hängt ja bei uns auch nicht hoch. Ich bin echt gespannt, ob Jeff Ulbrich es schafft, da dieses Scheme für ihn zu entwickeln. Also, die Erfahrung hat es ja so gezeigt in den letzten 10 Jahren, und da war ja Jeff Ulbrich eben auch schon bei uns, dass es nicht so gut geklappt hat mit der Edge-Entwicklung.
Ja, das ist das Problem halt. Du bist sofort auf beide eigentlich angewiesen. Willst du eine gute Rolle spielen defensiv, bist du auf beide sofort aus dem Stand angewiesen. Das ist schwierig. Erstmal im Verständnis untereinander, im Scheme, in den Abläufen. Das könnte am Anfang sehr viele Startschwierigkeiten geben.
Ja, ich meine, das letzte Mal als Ulbrich. MBK ist auch noch da. Katie ist auch noch da. Das letzte Mal, als Ulbrich bei uns war, ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Also, und der war ja bei den Jets auch DC. Ich erwarte, dass er ein bisschen was gelernt hat und zumindest dieses Wissen dann auch überträgt auf die Spieler und denen das vernünftig vermittelt. Aber klar, ne, mit ihm wird es stehen und fallen. Es wurde, glaube ich, auch schon offiziell gesagt, dass Jalen Walker ein Starter sein wird. Genauso wie James Pierce. Also die werden ab Tag 1 direkt voll genutzt. Schauen wir mal. Bin noch zuversichtlich.
Stevie hat es vorhin geschrieben, Jalen Walker hat mir richtig gut in der PK gefallen, bodenständig und wirkt schon sehr reif für sein Alter. Der Typ hat übrigens ein 4.0 GPA. Und wem dem jetzt nichts sagt, nicht schlimm, hat mir auch nichts gesagt, aber ich habe es gegoogelt. das ist wohl ein Outstanding Grading, was du kriegst für deinen Abschluss, was wohl über eine 1 hinaus ist. Also es gibt ja sowas wohl auch wie in der Medizin, glaube ich, wie Summa Cum Laude oder sowas, wo du wohl irgendwie über 100% irgendwie erreichst oder so. Das hat er wohl auch. Der ist also richtig smart, der Typ. Und ja, die PK hat mir auch sehr gefallen. Ich fand ihn super, den Typen. Und er hat sich schon von Anfang an mit James Pierce, die haben sich den Privatjet nämlich geteilt von Arthur Blank. Haben die sich sehr gut verstanden wohl.
Ja, ich muss mal gucken. Ich habe hier noch eine bemerkenswerte Aussage von 1, 2, 3. Nicht loslassen. Genau. Jetzt finde ich es natürlich nicht mehr.
Dann überbringe ich mal kurz die Zeit, bis du es gefunden hast, und sage mal, den Vergleichsspieler, den ich auch ich sag's noch kurz zu Ende, dann kannst du direkt wieder übernehmen. Wurde häufig genannt als Micah Parsons, ne? Also ich will nur mal kurz mal in den Raum werfen, wenn er nur ansatzweise so gut ist wie er.
Mit dem hat er wohl auch viel Zeit verbracht und auch schon trainiert mit ihm die letzten Jahre und nennt ihn my Big Brother.
Cool. Ich hatte noch hier von den Coaches von Kirby Smart, hatte ich noch die Aussage: You're not going to find a higher quality kid in any organization. He is unbelievable in what he stands for and what he represents and how he works. Ja, also, tja, das ist schon höchstes Lob, was Work Ethic und eben die Repräsentation des als Team, als einer der Teamanführer, sage ich mal, betrifft, schon bemerkenswert.
Ja, er hat sich auch sehr geehrt gefühlt, dass er überhaupt der erste Bulldogs-Spieler ist, den die Falcons über Runde 3 jemals gedraftet haben. Und hat gesagt, das ist natürlich ein Titel, dem er gerecht werden möchte. Also, die haben auch denselben Manager, richtig, Marius schreibt es hier, Parsons und Walker, deswegen die Connection.
Cool.
Ja. Super, ich denke, wir sind alle gespannt und hoffentlich in einem Jahr reden wir darüber, wie glücklich wir sind. Und
das ist das Problem. Das wollte ich gerade tatsächlich ansprechen. Das Problem ist, das Front Office hat nicht viel Zeit. Das heißt also, Ergebnisse müssen umgehend her, was gerade Raheem Morris in frühe Bedrängnis bringen könnte, wenn die Erfolge ausbleiben.
Gut, dass du nochmal ansprichst, apropos Zeit. Die Falcons haben wirklich bis zur letzten Sekunde gewartet, ihren Pick abzugeben. Viele haben ja darauf spekuliert, dass sie so viele Anrufe gekriegt haben fürs Downtrading. Dem war gar nicht so. Die Falcons waren mal wieder, wie letztes Jahr, schon überrascht, dass Jalen Walker noch auf dem Board war. Und sie waren der festen Überzeugung, dass sie James Pierce Jr. nehmen an 15. Und haben so lange diskutiert, die haben die volle Viertelstunde darüber diskutiert, ob sie jetzt von ihrem Plan abweichen. Und man ist dann wohl zum Ergebnis gekommen, Jalen Walker ist es einfach wert. Ne?
Abgefahren.
Ja. Also ich muss sagen, bei der Unterhaltung wäre ich gerne dabei gewesen.
Ich auch. Da wäre ich echt, also einmal diese Überraschung, dass wir jedes Jahr überrascht sind, was für Spieler noch auf dem Board sind, ist auch wahnsinnig. Da bereitet sich da niemand vor. Und hier Redemption Arc. Walker ist wohl fest davon ausgegangen, dass die Panthers ihn nehmen. Und hat ja dann so eine ganz kleine Spitze über Instagram laufen lassen, so nach dem Motto, so, ja, hier North Carolina Boy, ne? Hatte auch gute Gespräche mit den Panthers. Naja, ich habe jetzt zweimal im Jahr die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. So in etwa. Also Redemption Arc schon immer nicht schlecht. Und jetzt kommen wir zum nächsten, es haben übrigens drei Leute oder ich glaube vier Leute bei uns irgendwie einen Redemption Arc. Da kommen wir aber jedes Mal auch gerne zu. Ja, erwähne ich sehr, sehr gerne. James Pierce Jr. hat nämlich auch einen Redemption Arc. Der war nämlich nach der Verkündung, als das Live-Bild auf ihn zukam, auch ziemlich angepisst und hat es dann nachher auch in den Interviews so von sich gegeben, so nach dem Motto, ja, so ein Spieler mit meiner Qualität an 26 weiß ich jetzt nicht, so in etwa. Aber sollen alle anderen wissen, alle anderen Franchises, ich habe ja Zeit, es zu beweisen. Und wir haben ja schon angesprochen, Character, Issues, Concerns, wie auch immer. Und ich bin panisch vor dem Livestream nochmal runtergelaufen, habe Chrissy alleine sitzen lassen, bis Kevin kam, um meine Vordraft-Notizen nochmal zu holen. Weil da ist ein Zitat dabei, was ich damals gar nicht vorgelesen habe zu James Pierce Jr. Das möchte ich gerne nochmal vorlesen. Und das kommt von einem College-Scout. Der hat nämlich mal gesagt, ich weiß nicht, soll ich es auf Englisch sagen oder auf Deutsch? Ich kann ja einmal vorlesen im Original und dann können wir es ja mal im Deutschen zusammenfassen für die, die es vielleicht nicht so ganz verstehen. We felt like we could neutralize him with some chips and take him out. He wants no part of setting the edge and stopping the run. He reminds me a lot of Vic Beasley. Also so nach der Art, naja, wir hatten schon einen Plan, so ein bisschen anchippen den Typen, wenn wir laufen, weil den Run verteidigt er nicht so gerne, beziehungsweise möchte sich die Hände da nicht dreckig machen. Und vom Charakter ist er so ein bisschen wie Vic Beasley. Passenderweise ein Spieler mit Character Issues von den Falcons. Und das wurde vor dem Draft gesagt, ne? Nicht, also es ist kein Zitat nach dem Draft oder so mit Vic Beasley, sondern das hat jemand vor dem Draft gesagt. Und ein Scout berichtete dann auch, das ist nachzulesen im The Beast von Dane Brugler, I want to be convinced that he loves football. Also ich möchte irgendwie überzeugt werden, dass er wirklich Football liebt, weil er eben nicht diesen Effort hat, sich weiterzuentwickeln. Das war ja auch das, was seine Coaches gesagt haben, weswegen sie nicht so gerne mit ihm gearbeitet haben, weil er im Training nicht so die extra Meile gegangen ist, sage ich mal, und drum und dran. Also James Pierce Jr. hat jede Menge zu beweisen und die Falcons haben sich auch erst am Mittwoch vor dem Draft, also 24 Stunden vor dem Draft, dazu entschieden, ihn zu nehmen, nach einem Gespräch mit seiner Mutter. Und da denke ich mir so, naja, ich weiß nicht, ob die Mutter der beste Leumund ist, den man befragen kann, ob Character Issues vorhanden sind.
Vielleicht hat es einen Apfelkuchen gebacken, man weiß es nicht.
Ja.
Aber bezeichnet war ja dann auch die Reaktion, als die Schalte rüber zu seinem Haus ging, wo du wirklich gefühlt hast, dass die Umstehenden ihn alle aufmuntern wollten und ihm auf die Schulter geklopften, egal ob er jetzt wollte oder nicht. Und er da so, hey, ja, saß. Er war eigentlich schon im Prinzip schon sauer, aus der ersten Runde raus zu sein.
Ist dann Terry hat sich auch entschuldigt am Telefon. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. So hat er sich ja gemeldet, Terry.
Ja, und hat dann aber die Kurve gekriegt, um gute Miene zum für ihn bösen Spiel zu machen.
Stevie schreibt, die Mutter von James Pierce Walker war ein besserer Agent als Dion für seine Söhne.
Das ist definitiv.
Geiler Kommentar, merke ich mir, falls mich mal jemand fragt.
Also diese Character-Issues, die, ob die sich jetzt in der NFL bestätigen, das ist jetzt auch, ne, das weiß man natürlich nicht. Ich glaube, worin Raheem, unser Head Coach, richtig gut ist, ist mit den Menschen selbst umzugehen. Wenn man sich so ein bisschen diese Telefonate aus dem War Room angeschaut hat, das kann Raheem richtig gut. Dieses Sympathische, dieses auf die Ebene runterzugehen, auf die Spieler, so tun, als wären die Buddies, das kann er richtig gut. Ich glaube, das ist ja auch aktuell einfach brutal beliebt, als Headcoach zu haben. Und ich hoffe, dass er das aus ihm rauskitzeln kann. Also James Pierce Jr. hat, also das Talent, das kann man ihm nicht widersprechen. Die Stats sind halt auch auf seiner Seite. Er ist ein verdammt guter Edger und wenn er halt sich, wenn sich das nicht beweist, was die ganzen Scouts und College-Coaches über ihn sagen, dann haben wir einen richtig guten Edger, glaube ich. Also
haben wir einen Elite-Edger. Lass uns das nicht kleinreden. Wenn er wirklich den Effort bringt, nicht nur auf dem Platz, er muss sich auch neben dem Platz weiterentwickeln, das gehört dazu.
Ja.
Ne? Training, Training, Training. Die besten Spieler der Welt haben alles immer durchgezogen, ne? Auch wenn sie schon auf ihrer Spitze waren. Ey, machen wir uns nichts vor, dann haben wir einen absolut geilen Spieler an 26 gekriegt. Ne? Aber es ist halt das Spiel mit dem Feuer.
Mhm. Ja, gut, aber wir haben es ja lange Zeit auch wirklich mit den Gegensätzen versucht, also mit den Leuten, die alle von Hause aus wirklich Team-Captains waren und die Verantwortung auf dem Feld übernehmen wollen und so. Aber geklappt. Sportlich hat es dann am Ende weniger. Sag ich mal, gerade in der Defensive, wo wir dann einige von der Sorte hatten.
Ja, also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass die... Ja?
Du brauchst manchmal so einen salty Guy, der wirklich auch mal ein bisschen dazwischen schlägt.
Gerne, aber er muss es nicht nur neben dem Platz dazwischen
schlagen. Natürlich, er muss die sportliche Qualität dafür haben.
Eben.
Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, wenn man so zu den Eagles rüberschaut, die den letzten Super Bowl gewonnen haben. Die haben ja einige Spieler, die ein bisschen zeutiger sind, jetzt um das Wort von Kronen zu nehmen. Und die spielen ja auch alle unfassbar gut. Also das ist ja keiner von denen schlecht. Also okay, so tief bin ich nicht drin, das nehme ich mir jetzt nicht auf. Aber von denen, die in den letzten Jahren diese Concerns hatten, spielen allesamt Elite. Und deswegen haben auch die Eagles am Ende den Super Bowl gewonnen, genau, weil man dieses Risiko auch mal eingeht und sagt, okay, jetzt, wir machen es. Und ich finde es richtig gut, dass unser Front Office das jetzt auch mal versucht.
Ja. Auf jeden Fall. Das gehört mit dazu. Wollte noch was zu James Pierce Jr. im Speziellen sagen. By the way, ein bisschen tiefere Analyse machen wir dann die Wochen darauf, weil Kevin und Dave gerne natürlich Part davon sein möchten, ist ja auch berechtigt. Gerade Kevin bringt noch unheimlich viel mit, so wie Dave auch. Und das wäre nicht schön, wenn wir die nicht anhören würden. Deswegen würde ich sagen, springen wir einfach mal zu Tag 3.
Ich habe noch zwei Off-Field-Dinge zu James Pierce.
Let's go.
Also wirklich nicht allzu ernst nehmen. Erstens, er war früh in seiner Kindheit Cam Newton-Fan. Das ist schon schwierig.
Ja, North Carolina ist nett.
Und das
beide
zweite,
North Carolina
Guys, das zweite, ne? Was leider kaum zu vermeiden sein wird in seiner Zukunft, sollte es ihm besser keine schnellen Autos in die Hände drücken, denn er ist da sehr anfällig für Strafen aller Art.
Ja, das stimmt. So. Tag 2, wir waren nicht in Runde 2 dran, sondern erst in Runde 3 durch unseren Trade mit den Rams. Aber da haben wir nochmal abgeräumt. Wir haben Safety Xavier Wood geholt. Team-Captain natürlich, möchte ich gleich mal vorneweg sagen. Und der hat eine ganz interessante Geschichte. Sein Vater früh im Rollstuhl gelandet, weil ihm der Rücken kurz geschossen wurde.
Wie hast du ihn genannt?
Xavier.
Und der Nachname?
Watts.
Du hast Woods gesagt.
Woods? Nein, Watts.
Den gibt es auch. Ist auch Atlanta Native, aber ist ein Wrestler.
Also. Okay, ja, interessant. Xavier Woods. Und sein Vater oder seine Eltern haben ein Druckgeschäft, Drucker aller Art. Und er hat auch seinen Abschluss gemacht in Graphic Design. Xavier Watts. Aha. Und ist ein mega interessanter Spieler, der auch nicht in Runde 3 fallen sollte. Und hier fängt es an mit dieser, wie drücke ich das jetzt aus? Wir haben ein gewisses Schema durchdringen lassen bei den Defensive Backs, die wir gedraftet haben. Und zwar Ballhawks. Mhm. Ich glaube, wir haben 3 Spieler für insgesamt über 30 Interceptions irgendwie eingesammelt, was einfach absurd ist. Watts steht bei 13, davon 6 und 7 jeweils in den letzten beiden Saisons. Wow, geiler Typ, ähnlich wie Jesse Bates und also selbe Position würde ich schon fast sagen, selber Spielstil, hat auch selber gesagt, er hat sich nach Jesse Bates ein bisschen modelliert. Wie findet ihr ihn? Xavier Watts.
Also was ich wirklich bemerkenswert fand, ist, welch guten Instinkt er für Routen haben muss, also seiner Gegner, und dass er wirklich sehr schnell begreift, wie er in die Flugbahn des Balles kommt. Ja. Das ist eine Qualität, die kannst du dir nicht so leicht antrainieren. Sowas musst du eigentlich schon im Blut haben, und das hat mir sehr gefallen. Natürlich brauchen wir auch in dieser Hinsicht jemanden auf dem Feld. Wir haben ja gleich 2 Safeties genommen, doppelt hält besser. Yep. Ich musste dabei direkt an die Aufgabenverteilung denken, die ja beim letzten Mal nicht so ganz funktioniert hat mit Justin Simmons und Jesse Bates. Ich hoffe, da sind die Coaches diesmal ein bisschen glücklicher. Ja. Und spielt halt gerne auch in Zone-Schemes, ne? Also
alle Defensive Backs, die wir geholt haben, sind eher Zone-Defender. Ja.
Also, ich mag ihn sehr, den Spieler. Also, ist auf jeden Fall ein Stil, dass wir ihn da bekommen haben, da kann man sich nicht beschweren. Was auch schön ist, dass der gute Xavier ein ähnliches Arsenal mitbringt wie unser Jesse Bates, die vermutlich Nummer 1 an Safety aktuell in der NFL. Was mir nicht, aber das ist vielleicht auch Meck auf nur hohem Niveau, nicht gefällt, ist halt wieder ein Free Safety eher. Also, wir brauchen also wirklich.
Free Safety? Du kennst meine Theorie. Ich habe es ja geschrieben auf Discord. Nächstes Jahr Jesse Bates, First Round Pick.
Ja, also kann ich mir vorstellen dadurch, ja.
Cap frei machen und einen First-Round-Pick wieder zurückholen.
Wenn Watts zündet, ne, wäre gar nicht so doof. Wenn Watts
zündet, why not? Jesse Bates wird nicht günstiger, Jesse Bates wird nicht jünger. Und dann lässt sie ihn mal auf 4 Jahre auf seinem Rookie-Deal spielen.
Also ist auf jeden Fall ein klasse Spieler. Er ist nicht besonders groß, also er hat nicht die idealen athletischen Werte, die man sich so wünscht. Ich will ihn jetzt nicht schlecht reden. Dafür aber brilliert er, wie Chris schon gesagt hat, in seiner Spielintelligenz. Also der Boy ist einfach smart auf dem Footballfeld und das das ist richtig, richtig, richtig gut. Also das gefällt mir auch. Also super zufrieden mit diesem Pick.
Ja, ich sag mal, es wird auf jeden Fall auch gesagt, dass er besser nicht in die Man-to-Man-Coverage gegen Slot-Receiver sollte, weil da kann sich seine Fähigkeit wenig entwickeln. Das ist dann eine körperliche Geschichte.
Das stimmt. Und bevor irgendjemand das falsch versteht, wir reden natürlich immer über die bestmöglichst perfekte Entwicklung. Ja? Keiner sagt, dass er jemals auf Jesse Bates Niveau kommen wird und muss, aber wir reden über Eventualitäten. Das ist ja hier reine Spekulation. Er hat noch nicht einen Snap für die Falcons gespielt. Keiner glaubt, dass er Jesse Bates aus Atlanta verdrängt sofort. Ja, und Chris hat es eigentlich schon gespoilert. Wir haben ja direkt nachgelegt mit dem nächsten Safety und über den habe ich mich viel mehr gefreut. Ich weiß gar nicht, alle, die auf Discord dabei sind, die haben es wahrscheinlich gemerkt, da habe ich meine Victory Lap gedreht, weil den Pick finde ich geil. Ich fand Billy Bowman seinen Tape fand ich so cool und er ist eben nicht dieser typische Free Safety, sondern jemand, der so nasty ist, auch den kannst du an die Line of Scrimmage schicken, der verteidigt den Run richtig gut mit. Und dann habe ich dieses ganze Positiv aufgezählt und dann kommt Jeff Ulbrich um die Ecke und sagt, ja, das ist ein Slot-Corner in meinen Augen. Ja. Aber okay, freue mich trotzdem. Smoke in meinen Augen, kann er sagen, was er will. Und auch ein absoluter Ballhawk. Auch 11 Interceptions, 2 und 6 in den letzten beiden Saisons. Und ich mag ihn total und ich freue mich darauf, irgendwann tiefer über ihn zu sprechen. Aber er ist halt das Kompliment, also in meinen Augen ist er genau das Komplementär zu Xavier und Jesse. Er könnte da als Box-Safety spielen, den du wirklich da in die Line of Scrimmage schickst oder auch mal blitzen lässt. Das ist nicht seine Paradedisziplin, Blitzing, aber er kann es machen. Und ich habe mich super gefreut über ihn, über Billy Bowman.
Jetzt kann man natürlich immer fragen, warum ist er dann so spät gedraftet worden? Aber tatsächlich ist das wieder so der Hang der NFL zu Größe und Gewicht, der dann was Früheres halt einfach verhindert hat.
Ne? Weil auch er, wie Xavier Watts, anders heißt es.
Ja. Ne? Ich glaube, Safety ist auch nicht die Position, die in der NFL so unfassbar hoch gewertet wird.
Immer noch nicht, komischerweise, ne?
Ja.
Immer noch nicht. Dabei gibt es so viele Spieler, die den totalen Change machen auf dieser Position, wie Jesse Bates halt, ne, zum Beispiel. Oder Hamilton oder was soll ich hatten als jetzt. Und du merkst immer den Impact, wenn die auf dem Feld sind, komischerweise, bei richtig guten Safeties.
Ja, ist so.
Naja. That been said. Letzte Mann. Ich blende ihn nochmal ein. Jack Nelson. Bin ich ehrlich? Habe ich wenig Meinung zu.
Aber bist du nicht alleine?
Ja. Ich weiß nur, ich habe mich dann ein bisschen belesen, weil ich habe ihn nicht gescoutet. Um es gleich mal zu sagen, ich habe mich nur belesen bei ihm. Er ist wohl grundsolide. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, vielleicht im Beast sogar. Traits of all, Master of none, hat jemand dazu. Also er kann eigentlich alles gut, aber er hat nichts
nicht
gemeistert. Ne? Er hat keine Skill gemeistert in dem Sinne und ein bisschen Penalty behaftet. Aber das ist dann so ein Offensive Lineman, wo ich sage, lass ihn 2-3 Jahre sitzen. Und Jake Matthew an die Hand nehmen. Von mir aus auch McGarry im Run-Support an die Hand nehmen. Und wir alle wissen, O-Liner brauchen in der Liga eigentlich immer so 2-3 Jahre, bis sie sich entfalten.
Ja, das ist meistens so, ja. Ja.
Siebtrunden-Pick kostet dich nichts quasi. Lass ihn mitschwimmen, 2-3 Jahre.
Also ich muss auch sagen, dadurch, dass wir unseren Center verloren haben und McGarry vielleicht jetzt auch nächstes Jahr nicht mehr bei uns ist, ist gar nicht so doof, auf jeden Fall einen Offensive Liner mit aufs Roster zu nehmen, der auch mal gegebenenfalls einspringen kann, falls sich jemand verletzt. Das hatten wir letztes Jahr auch. Denn auch wenn Nelson Siebtrunden-Pick ist, der hat unfassbar viel Erfahrung. 50 Spiele ist er gestartet. Meiste Erfahrung hat er auf Left Tackle. Aber quasi hat er jede Position mal gespielt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass genau das unser Staff auch mochte, dass er flexibel einsetzbar ist für den Notfall, vielleicht für nächste Saison. Und wenn sich daraus dann mehr entwickelt, eventuell er auch die Rolle eines jetzigen Starters bei uns dann übernehmen wird.
Ja, also vielleicht treiben sie mir bis dahin einfach diese Strafenlastigkeit aus. Also 32 Strafen in den 55 Spielen ist schon eine ordentliche Marke. Da muss man noch so ein bisschen dran arbeiten, denke ich.
Und ganz ehrlich, wenn er als Siebtrunden-Pick letztendlich einfach ein guter Swing-Tackle ist, reicht's. Ja. Siebtrunden-Pick. Musst du jetzt nicht hier einen auf richtig nasty machen. Dann hatten wir so eine richtig coole Zusammenfassung von der Draft-Class. Und dann meinte Terry plötzlich, was er all die Jahre vernachlässigt hat. Also wirklich.
Wirklich.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns jemals über eine Klasse gefreut haben. Terry meinte dann auf einmal, er muss noch weiterarbeiten nach dem Draft und hat eine undrafted Free-Agent-Klasse gesigned, wo zwei, drei Spieler dabei sind, wo ich dachte, boah, geil, dass die aus dem Draft geflogen sind und wir es geschafft haben, die zu signen. Und da möchte ich als allererstes
wahrscheinlich den Namen, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe,
also über den, der wirklich alle Experten verwundert hat, dass er rausgeflogen ist, und das ist Kobe Bryant, Defensive Back. Er hat schlecht getestet bei der Combine. Das war wohl einer der Hauptgründe, warum er rausgeflogen ist. Weil der Typ, der das ist, also wenn wir über Ballhawks reden wollen, für ihn wurde dieser Begriff erfunden. ehemaliger Receiver, also hat als Receiver lange auf dem College gespielt, ganz, ganz lange, und hat dann in den letzten ein oder zwei Jahren gemerkt auf dem College, ja, ich bin Cornerback, oder seine Coaches haben es bemerkt, und der hat Interceptions, ich müsste nochmal nachgucken, wie viele es sind, aber im zweistelligen Bereich, Wahnsinn. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, sagt immer was dazu. Mamba, bleibt hier sogar.
Ich habe leider nicht so viel zu sagen zu ihm, einfach weil so tief war ich jetzt nicht drin im Draft. Ich habe dann, habe er jetzt auf Instagram gepostet oder allgemein Social Media, dass er es nicht ganz verstehen kann und so, also sinngemäß, ich habe den ganzen Text nicht mehr im Kopf, aber
Redemption mal wieder?
Genau, eine Redemption fahren möchte, dass alle sehen werden, was quasi ihn an ihm verloren haben. Und genau sowas will ich haben, dieses Feuer auch in einem. Darauf freue ich mich. Also wird richtig cool, glaube ich auch.
Ja, absolut. Er hat sofort gesagt auf Instagram, sorry, da bist du dran, Chris, dass er wirklich alles daran setzen wird, alles, was ihm in seiner Macht steht, um diesen Roster zu schaffen. Geil.
Hört sich gut an.
Geil. Ja.
Also ist, bei Dane Brugler ist er auf 26 gesetzt worden, als projected für die Runde 6. Das ist so ein bisschen über dem, was dann tatsächlich halt rausgekommen ist. Aber es sind natürlich dann auch Fertigkeiten, die nicht so prickelnd sind.
Oh, ohne Frage. Also ich sage jetzt nicht, dass er hier Runde 1 Talent war oder sowas. Ne? Es hat seinen Grund, warum er aus dem Draft geflogen ist. Ich meine, wir stellen uns jetzt hier nicht hin und sagen, wir haben alle mehr Ahnung als jeder GM, als jeder Scout und allem drum und dran. Es geht nur darum, es ist wieder etwas, dieses Optimum, wovon wir reden, wohin er sich entwickeln könnte. Und das finde ich bei Kobe Bryant ist gegeben. Ohne Frage. Ich glaube, der nächstgrößere Name oder cooler Spieler oder interessanter Spieler ist Nick Nash. Mhm. Nick Nash war Finalist für den Biletnikov Award, für den Receiver auf dem College. Und der ist auch bis zu seinem vorletzten Jahr auf dem College, glaube ich, Quarterback gewesen. Bis er gesagt hat, ja, ich bin kein Quarterback. Ich bin Receiver. Und ich habe mir dann nach dem Draft zwei Draft-Tapes von ihm angeschaut, All-22, und dachte, der ist roh. Der ist super roh. Der hat nicht viel Route-Running. Läuft auch nur drei Routen oder so. Aber hell no, was hat der für Hände? Warum hat das niemand gesehen, was der für Hände hat, der Typ?
Ja.
Wahnsinn. Könnte ja in Zukunft mal für ein paar Trickplays gut sein als ehemaliger Quarterback.
Gleich natürlich der erste auf Twitter geschrieben, aus Atlanta, irgendjemand, ist ja jetzt klar, wer ist der neue? Sanu. Ja, ganz logisch, oder?
Ja, warum nicht? Wehren würde ich mich nicht dagegen.
Ja. Also, wie gesagt, ein ganz, ganz roher Receiver. Also, wenn man sich sein Tape anschaut, das sind keine richtigen Cuts in den Routen und wie gesagt, er läuft auch nur 3 Routen oder so, jedenfalls, was ich gesehen habe. Aber wenn der Ball in seine Wingspan kommt, irgendwo in die Nähe seiner Wingspan, hat er den. Hat er. Der hat auch ein unheimliches Gespür dafür, wann der Ball zu ihm kommt. Der dreht sich genau im richtigen Moment um und weiß auch, wie er platziert ist, der Ball. Ich war positiv überrascht. Nicht, dass ich glaube, dass wir jetzt hier einen Wide Receiver One gedraftet haben, aber Big Slot. Big Slot.
Ja, auch wenn man so überlegt und schaut, dass die letzten Jahre wir jetzt nicht besonders gut mit Receivern umgegangen sind in der Undrafted Free Agency. Also ist schon ein guter Pick. Mal schauen, was aus ihm wird. Ich könnte es mir auch, wie ihr schon sagt, so Trickplays auch vorstellen. Glaube ich, ist schon ganz lustig.
Er war in der Vergangenheit mehr auf Außen unterwegs, also Outside, und hat eigentlich so gut wie gar nicht als Slot mal gespielt.
Benny Nash?
Nein, ich war noch bei Kobe Bryant, Entschuldigung.
So, ja. Nee. Kobe Bryant ist ein Outside-Corner, ja, genau. Und Nick Nash ist ein Slot-Receiver.
Ja.
Slot. Der hat fast gar nicht. Obwohl, ich muss ja sagen, viele bemängeln natürlich seinen Endspeed, ne, bei Nick Nash. Aber es gab so einige Plays, da hat er auf langer, gerader Strecke schon ein paar stehen lassen. Und mehr Receiving Yards und mehr Touchdowns als Ted McMillan. Von den Panthers zum Beispiel.
Ach, echt, ja?
Ja, ich glaube, der hat die zweitmeisten Receiving Yards von allen Receivern. Und Touchdowns hat er auch, glaube ich, mit die meisten.
Wow, also Nash hatte 4,57 auf 40 Yards.
Ja, es ist nichts für einen Receiver. Ne? Es ist grottig schlecht.
Ja.
Aber ich glaube, hier, Stevie schreibt es auch. Von den Stats her war er der Beste. Das ist total crazy, irgendwie, der Typ, ey. Super. Ansonsten noch geholt Simeon Barrow, Defensive Lineman, Nathan Carter, Running Back, Joshua Gray, O-Liner, Nick Kubitz, Linebacker, Dante Manning, ich glaube nicht verwandt und verschwägert, Cornerback, Joshua Simon, Tight End, Quincy Skinner, Wide Receiver, Malik Werden, Linebacker. Da haben so einige noch auf Twitter geschrieben, sollte man ein Auge behalten, Malik Werden. Hab da jetzt keine Meinung zu. Ich habe mich weder belesen, noch habe ich mir was angeguckt von ihm. Noch nicht. Aber ich werde mich vorbereiten, versprochen. Und Jordan Williams, Offensive Tackle.
Jordan Williams freue ich mich ganz besonders. Nicht, weil der Name mir was sagt, sondern das ist ein richtiger Atlanta-Native-Spieler.
Endlich.
Oder? Also die Leute, die
wahrscheinlich
sagen Bulldogs,
im Stadion, oder?
Vielleicht, ja. Die Leute, die sagen Bulldogs, Atlanta, ja, schon nicht falsch, aber wenn man das richtige College haben will, dann sollte man zu den Yellow Jackets gehen. Das sind dann die
Georgia Tech.
Das sind unsere.
Die sind direkt in Atlanta, ist die Uni, also richtig Downtown. Wir sind durch, ne, Kevin, wo wir da waren in Atlanta. Wir sind nicht durchs ganze Campus, aber so ein bisschen angerissen haben wir es. Und die Bulldogs, die spielen außerhalb von Atlanta.
Mhm.
So, ja, jetzt nochmal ein kleines Abschlussfazit. War schon echt so insgesamt, wenn man, wie gesagt, Trades kann man drüber reden, aber ansonsten war schon ein geiler Draft irgendwie. Wir sind selten, glaube ich, so euphorisch gewesen.
Ja, also die Vergleichbaren in der Vergangenheit waren eher so, sag ich mal, B- mit Zähneknirschen. Dem würde ich jetzt eigentlich ein glattes B geben. Ich hätte es besser genommen, wenn wir nicht unbedingt den First-Round-Draft-Pick losgeworden wären. Dann hätte ich gesagt, machst ein B-Plus oder ein A-Minus, aber so bleibt es bei einem B für mich.
Nochmal zu diesem Trade von James Pierce Jr. Also Kevin hat es ja gesagt, der wurde gehandelt letztes Jahr als First Overall und die Falcons haben halt erwartet, dass wir nächstes Jahr einen späten Pick haben. Das haben wir auch letztes Jahr erwartet. so hieß es bei Phoenix, ne? Wir erwarten nicht, dass wir nochmal so und dass man dann diese Qualität an Spieler nochmal kriegt. Ein First Overall. Ne? Das ist der Gedanke dahinter. Ob es richtig ist oder falsch, das werden wir in 4 Jahren sehen, spätestens. Und dann können wir darüber reden. Vielleicht sehen wir es schon nächstes Jahr. Im Positiven hoffentlich. Obwohl, Daniel Wonder, Vic Beasley war ja.
Was ich gerade noch reinwerfen will, darüber Bitte. Ist mir gerade nochmal eingefallen. Letztes Jahr gab es ja auch die Berichte nach dem Draft, dass Terry ja nochmal in die erste Runde gehen wollte, um Edger zu picken. Das hat ja bekanntlich nicht funktioniert, genau. Und ich bin mit Pierce deutlich zufriedener als mit Latu. Und wir hätten vermutlich dann auch einen First Rounder bezahlt. Das heißt, wir hätten unseren Walker vermutlich dieses Jahr dann gar nicht erst bekommen. Und klar, man kann das so sehen, wie man jetzt will. Aber fand ich eine coole Anekdote, dass Terry dieses Jahr dann wieder probiert hat, reinzugehen. Das und es ja dann bekanntlich funktioniert.
Und, vielleicht sollten wir es auch noch erwähnen, viele haben sich ja gewundert, dass wir so stark gedraftet haben. Es ist das erste Jahr ohne Rich McKay, dass er angeblich mit reinreden durfte oder reingeredet hat und sich auch durchsetzen durfte. Ich weiß nicht, wie viel Tragkraft das dann letztendlich hatte, aber es ist halt bemerkenswert, dass kaum ist er nicht da, wie er einen so augenscheinlich guten Draft hinlegen.
Zufall oder Schiefer?
Ja, ne, Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel, kann ja sein. Ne? Und wir wissen ja auch noch nicht, wie gut der Draft letztendlich ist. Das werden wir nach 4 Jahren, wie gesagt, spätestens feststellen. Aber augenscheinlich lief es viel, viel besser als sonst.
Ja, absolut. Also für mich tatsächlich wären die Trades nicht gewesen. Aber die kann man nicht ignorieren. Wäre es für mich ein A-Plus tatsächlich. Also perfekter Draft. Durch die Trades ist es nur in Anführungszeichen A-. Hatte ich auch auf Twitter schon mal geschrieben. Ich bin super zufrieden. Ich hoffe, oder ich hoffe nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir diesen Pick der ersten Runde nächstes Jahr nicht missen werden. So zuversichtlich bin ich mit diesem Draft.
Wäre wünschenswert, wenn es so kommen würde. So, that been said. Auers, wenn sonst nichts von euch noch dazu kommt. Wir haben viele gekriegt. Das sind einige geworden. Ich suche die raus. Bin ja schon fertig. Leute, nicht hetzen. Wir müssen mal gucken. Ich habe noch nicht geschaut, ob Doppelte dabei sind. Die erste ist zu dem unangenehmen Thema. Findet ihr, für Defensive Coordinator Ulbrich sollte es Konsequenzen geben?
Naja, du rechnest ja nicht unbedingt mit Friendly Fire, sozusagen. Ich würde Konsequenzen für den Sohn in Augen sein nehmen. Ansonsten hat Jeff Ulbrich seine Lektion gelernt und wird das mit Sicherheit nicht nochmal. Von daher ist bedauerlich, aber eine Eintagsfliege.
Also, ich sag mal so, die einzige Konsequenz, die er bekommen sollte, ist eine Schulung. Wie sperre ich mein iPad vernünftig und packe es weg? Weil das kriegt Kevin man auch.
Sich an.
Ja, ich biete mich sehr gerne an, also da kann ich was zu erzählen, aber ich glaube auch mittlerweile die meisten großen Unternehmen in Deutschland bieten sowas auch schon an und sagen so selbst zu Hause bitte immer schön sperren, wenn du nur auch zum Klo gehst. Also, ne?
Jeder von uns hat die Datenschutzschulung gemacht, glaube ich.
Ne? Ja.
Wenn auch nur überflogen im Lernprogramm.
So,
nächste Frage. Die Falcons haben sehr gut gedraftet. Was spricht für diese Aussage? Let's be positive. Ich glaube, wir haben vor allem Value gedraftet. Viel, viel Value.
Ja.
Und ich würde ergänzen, wir haben vor allem defensiven Value gemacht.
Ja, und in meinen Augen, wenn es optimal läuft, von der optimalen Entwicklung, haben wir 4 Starter gedraftet.
Mhm. ja, stand jetzt sogar nicht mal so unwahrscheinlich. Einfach auch, weil diese Positionen befüllt werden müssen.
Absolut. Nächste ist, wie bewertet ihr jetzt nach dem Draft unsere Run-Defense? War ja ein Riesenproblem letztes Jahr. Soll ich nochmal vorlesen, was der College-Scout Also ich glaube, Run bleibt nach wie vor ein Problem. Uns fehlt auch immer noch der Nose-Tackle. Ich bin da mit Onyemata, ja, ich sag mal, leichte Bauchschmerzen habe ich da schon noch. Und auch ja. Rook und Brandon Dorless bringen nicht gerade viel Masse mit für die Defensive-Tackle-Position in der Run-D.
Ja, dafür wäre Desmond Watson cool gewesen.
Er ist ja in unserer Division immerhin.
Ja, in der Nähe. Leider nur auf der falschen Seite.
Es wäre ein gewisser Richtungswechsel bei den Gegnern dann in der kommenden Zeit, wo man uns früher immer gerne durch die Luft geschlagen hat, kann man uns jetzt mehrheitlich über den Lauf schlagen.
Es sei denn, Onyemata überrascht uns. Vielleicht legt er ja noch ein paar Pfund zu. Er ist ja gerade so, glaube ich, knapp über 300. Und vielleicht, ich will, hier steht ja auch Let's Be Positive. Jeff Ulbrich haut ein Scheme raus, wo einfach alles passt, wo alles stimmig ist und jeder dem anderen hilft und unterstützt und schauen einfach. Vielleicht macht ihr auch, kleiner Geheimtipp, JD Bertrand einfach den nächsten Step, weil, oder Troy Anderson, vielleicht macht er auch den nächsten Step und die bringen mal ihre Masse auf Linebacker endlich mit und schließen die Lücken.
Ja.
Ja, schön.
You never know. Dann habe ich hier eine Frage, da finde ich das Wording interessant. Denkt ihr, die Rams haben uns ausgeraubt beim Trade?
Chris? Naja, die Rams freuen sich natürlich. Ich sage mal so, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit auch unsere Einschätzung zum Rekord des nächsten Jahres zum Besten gegeben hier in diesem Talk. Wir waren nicht durchgehend positiv, würde ich mal so behaupten.
Yep.
Das heißt, für die Rams ist das natürlich die Gelegenheit, zu einem wirklich tollen, frühen ersten Draftpick zu kommen. Ob es dann so eintrifft, weiß natürlich jetzt noch niemand. Aber die Rams haben natürlich auch gewonnen, so wie wir gewonnen haben. Also manchmal gibt es halt im Leben auch zwei Sieger.
Ja, und ich bin auch ehrlich, I'm not impressed with the pick, was die Rams dafür genommen haben in Runde 2.
Ja, was ich ganz lustig finde, ist auch, die Rams wurden ja danach auch zum Trade mal befragt, dass sie ja jetzt so zwei Picks haben in der ersten Runde und dann hieß ja nur so, ja noch, mal schauen, wie lange wir noch die Picks haben. Die Rams sind ja auch gerne dafür bekannt, Kapital abzugeben, um gute Elite-Spieler zu traden.
Mhm. Schauen wir mal.
Möglich.
Was kann noch in der Offseason gemacht werden, um die Saison zu retten? Ist sie denn schon verloren?
Also eine Sache fällt mir sofort ein. Pitts irgendwie auf Vordermann kriegen.
Das zweite Frage bei den Hours bleibt Kyle Pitts, by the way.
Ja, so einfach war das. Nein, natürlich Defense Line. Ich sag mal, da müssen wir alle verfügbaren Hebel ziehen, die uns bleibt, um die wirklich funktionsfähig gestalten zu können. Und wie gesagt, über Pitts würde ich mich tatsächlich nochmal sehr freuen. Die Wahrscheinlichkeit, gut, darf sich jeder selber ausrechnen.
Gut, aber dann musst du auch gleich für Ersatz für Pitts sorgen.
Ja. Nur mit Warner wird es nicht gehen. Nee.
Ah, Franks. Liebe Franks.
Oh, was? Der Franks, hat doch nur einen Catch gehabt, oder?
Franks balanciert gegen immer so ein bisschen als Camp Buddy bis zum Practice Squad ewigen Spieler irgendwo dazwischen rankt er bei mir.
Ja, also Interior Defensive Line, denke ich auch, da muss noch ein bisschen was passieren.
Ja.
Wir brauchen Masse. Wir brauchen viel Mensch. So einen halben Desmond Watson.
So einen halben.
Zu einer halben wäre doch was.
Ich kann ja mal fragen, ob er sich teilen will.
Was denkt ihr, wer gewinnt? Ein Gorilla oder ein Desmond? Nein. So, was passiert auf Cornerback und Right Tackle? Behalten wir etwa Caleb? Ja, den behalten wir.
Wir haben keine Alternativen derzeit. Keine Alternativen da. Also, ja. Also wird Phoenix Wege finden zu müssen, der Drehtür irgendwie einen Riegel zu verpassen.
Also ich muss mal eine kleine Lanze für Caleb brechen. Also er ist jetzt... Er ist halt ein durchschnittlicher Right Tackle und ich hoffe, das reicht. Aber ist jetzt auch nicht so schlecht, wie ihn wir häufig auch runtermachen. Er ist einfach das Geld nicht wert. Und ich glaube, man kann...
Diese Aussage am Ende noch auf die Füße fällt in einem Jahr.
Ja, vielleicht. Ja. Ist halt so ein bisschen blöd, dass das jetzt die Blindzeit ist. So.
Nein. Aber, schon unglücklich, ne?
Aber es gab halt keine Alternative, was wir zu machen.
Right. So, die Frage aller Fragen. Ist aber noch nicht die letzte, aber trotzdem die Frage aller Fragen. Matten jetzt mit Kirk.
Tja, ich glaube, die Vikings haben sich ja jetzt mittlerweile so positioniert, dass sie doch eher ein bisschen abgerückt sind. Habe ich so das Gefühl. Und schwebt da im luftleeren Raum. Also ich glaube, im Moment warten alle noch darauf, was Rodgers macht. Und wenn da noch irgendwelche Dominosteine fallen sollten, dann ist er dabei. Ansonsten wird er Backup. Tatsächlich. Wird lustig.
Ich wollte gerade sagen, findet euch damit ab. Der wird nicht gehen.
Ne. Ja, stimme ich zu.
Ich würde ihn jetzt nicht traden, wenn. Ich würde eiskalt warten, sonst bis zur Saison, ob sich irgendein Quarterback, Gott hab's alle selig, verletzt. Und dann würde ich unmoralische Angebote annehmen.
Jo.
Ja. Aber jetzt einfach so off-season traden würde ich es nicht mehr machen.
Du kommst, nächstes Jahr kommst du super aus dem Vertrag raus. Ich schluck die Pille. Hast ein super Backup für den Fall, dass mit Penix wirklich irgendwas passieren sollte. Oder das hoffen wir natürlich auch alle nicht. Dass er nicht performt, dann kannst du Kirko reinballern und hast ihn dann sogar noch für 2 Jahre danach. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht, auch wenn er viel Geld schluckt.
Ja, manchmal ist es halt eben so, du hast einen jungen, aufstrebenden Quarterback, denkst, alles ist in Butter und dann im ersten Spiel in der zweiten Minute, weiß ich nicht, geht direkt das Kreuzband hops und du brauchst jemanden.
Aaron Rodgers, wie viele Snaps hat er gespielt für die Jets, bis es hin war?
Also 3.
Ja, ne, also.
Wenn es nur das wäre bei Rodgers.
Kirk war ja auch bei den OTAs dabei. Alle waren angeblich überrascht, aber glücklich. Mhm. Weiß er nicht. Welche Schulnote gibt ihr den Falcons für jeden Draftpick und overall? Ich mach's kurz. Jalen Walker. Bin ich vorsichtig? B. Kann aber eine absolute A-Plus werden, wenn es richtig eingesetzt wird. James Pierce Jr. bin ich immer noch beim C. Es tut mir leid, zu viele Concerns. Watts und Bowman A für mich. Und ich bin ehrlich zu dem O-Liner, ich kann nicht viel sagen. Jede Note, die ich mir jetzt ausdenken würde, wäre gelogen.
Ich bin insgesamt ein B. Ich bin auch mit B- bei Walker, C+ bei Pierce, A- bei den beiden Safeties jeweils und B habe ich jetzt einfach mal genommen für den Tackle, weil falsch machen kannst jetzt erstmal nichts damit. Und in der Gesamtnote habe ich ja schon gesagt, B- einfach, weil es zu teuer war.
Bei mir ist jeder Pick ein A und overall A-.
Geht das?
Man muss ja die Trades auch beachten. Wir hatten ja nicht nur einen Trade, sondern sogar
zwei. Nein, es war. Ja. Kann der Draft unter Motto Rette Terrys Job auf Kosten der Zukunft zusammengefasst werden?
Ganz ehrlich, weiß jemand, was wir denn an Draftkapital nächstes Jahr noch haben, Stand jetzt?
2, 3, 4, 6, 7.
Okay.
Also, wir sind uns da eigentlich, denke ich mal, relativ einig. Geht es diese Saison schief? Zumindest, also sagen wir zur Halbzeit, so Spiel 8, Spiel 9, siehst du erkennbar, dass es wieder nicht für die Playoffs reichen wird. Denke ich mal, ist der Geduldsfaden sehr kurz.
Haben wir unsere Zukunft aufgegeben? Das ist ja eigentlich diese Kernfrage. Ja, wir haben kein First Overall. Wir wissen aber auch, dass viele Teams auch erfolgreich ohne First Overall bestehen können. Du musst halt nur gut sein in deinem Job. Und wenn die Falcons die nächsten Jahre weiter so draften ohne Rich McKay, wie sie es dieses Jahr getan haben, augenscheinlich, dann ist wahrscheinlich ein Jahr ohne First Overall verkraftbar. Ich würde nicht sagen, dass wir die Zukunft jetzt so auf Kosten der Zukunft gehandelt haben. Ja, James Pierce Jr., der Pick, der First Overall ist ein Versprechen an die Zukunft, an 26. Ne? Daran muss man sich messen lassen. Wen man dann für Pick X kriegt in 26, wer dann da ist zu dem Zeitpunkt, den die Rams dann von uns haben. Früher Pick, später Pick und wer ist dann noch da an Spielern. Und daran wird man sich dann messen lassen müssen. Aber Stand jetzt ist ja eben James Pierce Jr. dieses Talent mit dem Talent zum First Overall. Ja.
Ich sag mal, das ganze System ist ja letztlich eigentlich ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Diese Spieler in der ersten Runde geben dir eine höhere Wahrscheinlichkeit, zu vollwertigen NFL-Spielern zu werden, als die Spieler in der siebten Runde. Dass da so Leute wie Brock Purdy oder ähnliches durchlaufen können, auch in Runde sieben am Ende,
War schon immer
wird
so.
es immer mal geben. Du musst halt schlaue Entscheidungen treffen.
Eben drum.
Zumal der Draft ja auch nicht die einzige Möglichkeit ist, ein Team aufzubauen. Also. Und wir nächstes Jahr, glaube ich, schade, dass Kevin fehlt, mehr Cap zur Verfügung haben werden als dieses Jahr.
Ja, es ist
Viel weniger
strittig, dass
geht
er
auch
nicht da
nicht.
ist, ne? Kann uns nicht sagen, was die Fifth-Year-Option von London wert ist. Kann uns nicht sagen, mit dem Cap nächstes Jahr.
Mann.
Ich hoffe, Thailand lohnt sich. Ich hoffe wirklich, Thailand hat sich für ihn gelohnt. Junge, Junge. Zwei haben wir noch. Wollt ihr? Oder wollen
Ja,
wir Feierabend machen?
nur zu. Nur zu.
Kann Panix unser nächster Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre werden? Schafft er das?
Da kann ich ebenso gut Lotto spielen, um die Frage zu beantworten.
Ich sag, wenn er gesund bleibt, ja.
Ja, also wenn er
Das
so
Talent hat
spielt
er.
wie die letzten Spiele bei uns und auf College, glaube ich, spricht überhaupt nichts gegen.
Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Die Gegner haben jetzt ausreichend, sprich die ganze Offseason Zeit, um sich wirklich auf Penix einzustellen. Und das wird
Kannst du aber über
dann,
jeden Quarterback sagen.
ja, natürlich, klar. Klar kann ich halt über jeden Quarterback sagen, aber die Situation, die kriegst du halt nicht wieder, dass du mitten in der Saison übernimmst.
Der Vorteil ist natürlich, Panix hat im Gegensatz zu manch anderen Second Year oder jetzt Rookie Quarterbacks einen guten Run Support. Mit Bijan und Al-Jair kannst du
Voll.
ihm viel Last von den Schultern nehmen.
Das ist wohl wahr.
Wir werden es sehen. Bleibt gespannt, Leute. Jetzt kommt ja so diese Zeit, die längste Zeit, ohne dass irgendwas passiert in der NFL, ne?
Ja.
Das
Wie
wird.
lange haben wir es noch? 4 Monate
August sind, glaube
ungefähr?
ich, die Preseason-Spiele, ne? Ende August
Ja.
irgendwie so.
Boah.
Und
Mein
vorher sind
Methadon.
die Trainingscamps irgendwie so. Ah,
Mein
passiert ja die ganze Zeit nichts.
Methadon-Programm alias ELF startet auch erst im Juni.
Da habe ich
Aber
ja Shedeur
eine.
Sanders schon gesehen. ELF.
Wäre eine Attraktion gewesen hier.
Ja.
Hätte das niemals
Aber
gedacht,
um ein bisschen noch die Zeit zu überbrücken, in 2 Wochen ist ja Schedule Release. Und ab da sind wir auch ein bisschen noch gespannt.
du willst ja nur zu Gast sein in Berlin.
Ey, du, ich glaube, keiner von uns würde Nein sagen.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Who said no?
Boah.
Mal schauen. Wie sieht das Depth Chart der Defense jetzt aus? Schwer zu sagen.
Keine Ahnung.
Also ich glaube, wir können sagen, Jesse Bates wird spielen, AJ Terrell wird spielen, Caden Ellis wird spielen. Ich lege mich fest, Leonard Floyd wird spielen und Onyemata. Alles
Ich lege mich
andere.
auch fest, Mike Hughes wird auch noch spielen.
Ja, weißt du nicht, Kobe Bryant?
So schnell. Ja,
gut, Mike Hughes ist einer der wahrscheinlichsten sicheren Dinger. Deswegen. Aber ansonsten, wow, ich bin richtig gespannt auf unsere Trainingscamps. Ich hoffe, wir haben eine richtig gute Coverage von irgendjemanden. Es ist so schade. Ich habe es damals genossen, wie Rostin das gecovert hat. Das war echt, echt geil.
Ja.
Und Raymond kommt leider ein bisschen weniger. Kevin von den Falcoholics ist eigentlich immer noch ganz gut unterwegs. Dem kann man noch ganz gut folgen. Aber wir haben echt wenig Insights letztes Jahr gekriegt. Die Zusammenfassungen von Rostin, die waren schon echt
tamam. Ja.
Ja. Ich meine, Falcons könnten noch mal ein bisschen Tasche öffnen, dann fliegen wir einfach rüber und machen wir das einfach.
Ja, ich würde mich dafür opfern.
Ja, ich mich auch. Also.
Ich meine, ich habe viel zu tun im August und Ende Juli.
Fliegen könnte er reinkommen, ist schwierig.
Ja, hier kommt noch, wow, ich glaube, den Namen lese ich zum ersten Mal. Willkommen aus der Steiermark, Gruß aus der Steiermark, Dominik Gölles.
Wo ist denn Steiermark? Sagt man gar nicht.
Österreich, mein Freund.
Entschuldigung.
Oh je. Ey, wir haben eine große Community in Österreich. Bitte verprell sie nicht. Großer Gott, Kevin.
Ich hatte gerade Interesse ausgesprochen, ja? Deswegen, ich wollte ja wissen, wo das ist.
Junge. Dominik, Namensvetter, nimm's ihm nicht übel. Kevin ist Kevin. Kevin ist unser kleiner, junger, obwohl du bist gar nicht mehr so jung, du bist in den 5 Jahren, du bist ja auch älter geworden in den 5 Jahren, die wir das hier machen.
Tatsächlich, ja. Nimmt das Alter mit.
Ja, Dutzende. Es sind Dutzende.
Schreibt ja, ist doch super. Umso mehr, umso besser hier.
Ja. Wir lieben unsere österreichische Community.
Natürlich.
Das sage ich.
Und die haben tatsächlich
ganz ehrlich aus dem Herzen
fast schon eine bessere Tradition im Football als hier in Deutschland. Also die sind schon lange wirklich auch in Europas Spitze im Amateurbereich und die wissen schon, wovon sie reden meistens.
Eben drum. Grüße gehen raus an die Steiermark.
Anders als im Fußball zum Beispiel.
Geil, diese Spitze noch hinterher nach der Schande von.
Ja.
Welche Schande?
Ich sag's nicht. Ja, gehört hier gar nicht her. So, Jungs, 1,5 Stunden schon wieder, konstant. Fast 100 Zuschauer live. Also, wir haben ein paar Leute unterhalten, sind bis in den Süden vorgedrungen, auch in Österreich. Ach ja, hier, Marius, schön, dass du es sagst. Ich wollte es noch ansprechen. Ja, das war gut. Bei, erstens, Billy Bowman, by the way, Jeff Ulbrich, das war sein Lieblingspick, ne? Habt ihr das gesehen, wie Jeff Ulbrich rein durfte, als der Pick verkündet wurde? Haben wir ihn jetzt? Billy Bowman?
Geil. War das nicht sogar sein Wunschpick? Also er hat doch so ein bisschen so gesagt, dass er den unbedingt haben möchte.
Ja. Und bei dem Telefonat an Bowman wurde übergeben mit den Worten, ich gebe dich weiter an unseren Owner, Josh Blank. Das fand ich interessant.
Den hat man auch zum ersten Mal gesehen im War Room, glaube ich, oder?
Ja, also er ist mir nie vorher sonst aufgefallen. Vielleicht hat er den Platz eingenommen von Rich McKay, weißt du nicht, so als Zuhörer. war schon cool. Ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass Arthur Blank das vererben wird, die Falcons an seine Kinder. Jetzt anscheinend Josh Blank an vorderster Front. Ne, wird vielleicht der Speaker. Der Pressesprecher von allen Geschäftsführern. War schon eine interessante Info jedenfalls. Er durfte dann auch mit Billy Bowman telefonieren und hat ihm gesagt, dass er sich sehr freut, dass er jetzt ein Falcon ist. Mal Kontakte pflegen zu Josh. Ich werde ihn mal gleich bei LinkedIn suchen und
Fragen stellen. Soll er doch mal hier beim Talker vorbeikommen.
Ich schreibe ihm einen Brief. Herzliche Einladung, Talk-Up.
Herr Brief.
Er wird den Brief lesen, denken, was ist ein Talk-Up? Und warum schreibt mir der Deutsche?
Aber er versteht zumindest das Wort Talk-Up.
Das stimmt. Irgendein Spieler Nick Nash? Nein. Kobe Bryant. Kobe Bryant hat einen eigenen Podcast. By the way. Aha. Hat aber seit 2024 keine neue Folge hochgeladen.
Okay.
Mai 2024. Also ich dachte, ich kriege vielleicht irgendwelche Insights oder so. Ist auch nur auf YouTube zu finden, sein Podcast.
Aber passt doch zu uns. Guck mal, wir sind im Podcast-Game. Er kurz mal retired. Na, die Connection besteht vielleicht schon.
Ja. So, Jungs, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich hier absteppen. War geil, waren richtig coole, viele Hours, war wieder toll hier im Chat mit drin.
Ja.
Die Beteiligung hat richtig Spaß gemacht. Ab nächster Woche geht es so ein bisschen deeper in die Draft Class. Ja. Dann könnt ihr die unprofessionellen Aussagen von Kevin noch hören, als er da aus Thailand zurückkommt. Ja, Arbeitsethos, wirklich.
Oh, ey, unglaublich, ne? Urlaub.
Vor unserer Sommerpause. Also, wo kommen wir denn jetzt da hin? Mal ganz ehrlich.
Nach Dänemark. Ne?
Nach Dänemark.
Ja, so viel dazu.
Danke. Danke, Chris. Vorhin hatten wir irgendwie so einen Kommentar, da dachte ich, den Witz versteht wahrscheinlich nur Chris. Und wollte ihn mir erklären lassen. Ich habe den gar nicht. Ach, hier. Drechsel mit MP. Bin voll zufrieden mit dem Draft. Wenn unsere Leute in den zwei First-Round-Picks etwas sehen, dann okay. Watts ist ein Steal, egal was es kostet. Beim Skat, da habe ich sofort an dich gedacht, ob du uns das erklären kannst. Beim Skat-Spielen kann man die Vollen auch nicht heiraten.
Ich kann zwar Skat-Spielen, ist zwar schon eine Ewigkeit her, aber erklären kann ich es dir leider auch nicht.
Vielleicht die zu viel Bier getrunken haben.
Ja. Die Vollen auch nicht heiraten. Ja, meine, die bleiben halt nicht immer bei dem, nur bei dem einen Blatt könnte sein, aber ich weiß es nicht.
Ich spiele kein Skat. Wenn hier jemand was mit diesem Kommentar anfangen kann, klärt uns gerne auf. Ich werde es nicht googeln, bin ich zu faul für. nächste Woche möchte ich Antworten hier sehen, Freunde. So, that being said, ich sage tschüss, schönen Abend noch, genießt das restliche sonnige Wetter, ihr beiden kleinen Mäuse. Und ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Ihr seid beide dabei, ne?
Ja, ich denke schon. Ich bin nichts dagegen. Ich bin dann noch nicht weg.
Wenn mein Kalender nicht sagt, ich habe da was zu tun, bin ich dabei.
Kevin.
Warte, ich guck den mal.
Dienstag hält man sich frei.
Mein Kalender ist leer. Ich bin dabei.
Hier verbindlich gehört, Leute. Wenn der nächste Woche nicht hier ist.
Ich habe nichts unterschrieben.
Peitschen, auspeitschen. So, Leute, macht's gut. Bis nächste Woche und tschüss.
Was ist das?